wenn ich diesen Zauberstab jetzt schwingen dürfte, dann würde ich zum Beispiel diese Laufbahnen in der öffentlichen Verwaltung abschaffen. Ich würde auch Hierarchieebenen einfach abschaffen, weil es ist viel zu hierarchiegeprägt eigentlich in der öffentlichen Verwaltung und auch in den Ministerien.
Heute treffe ich auf jemanden, der weiß, wie Macht funktioniert, ohne sich selbst dabei zu verlieren. Geht das überhaupt? Wir fragen nach bei einem gelernten Juristen, Ex-Staatssekretär, FDP-Mann, einem Brückenbauer zwischen politischen Fronten. Er hat Ministerien geführt, Koalitionen koordiniert, mit dem Kanzler und Ministern verhandelt und trotzdem nicht das Lächeln verloren. Ich will von ihm wissen, wie führt man, wenn alle mitreden wollen? Wie bleibt man klar, wenn man zwischen Grünen und Liberalen vermittelt? Und was macht man, wenn der politische Alltag plötzlich die Pausentaste drückt, aber der Kopf noch voller Ideen ist? Ich freue mich auf ein Gespräch mit dem ehemaligen Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Steffen Sebisch. Hallo Steffen.
Hallo Kai.
Schön, dass du da bist.
Freue mich sehr.
Steffen, rein ins Thema. Politikerinnen und Politiker haben ja oft den Anspruch, äußern sie zumindest gestalten zu wollen. Und wenn du mal persönlich reflektierst, wann hast du denn in deiner bisherigen Karriere dich am wirksamsten erlebt? Du warst Staatssekretär in Hessen, Hauptgeschäftsführer der Friedrich-Naumann-Stiftung und Staatssekretär im Bundesfinanzministerium unter Christian Lindner. Richtung Wirksamkeit, wo hast du dich wie wirksam erlebt?
Also ich bin ja kein klassischer Politiker, sondern ich bin ja eigentlich der Mann in der zweiten Reihe, also der den Politikern, die ja gewählt sind und das Mandat haben, unser Land zu führen, zu helfen, zu dienen und zu unterstützen. Und ich habe mich eigentlich in allen Funktionen, die ich ausgeübt habe, immer sehr, sehr wohl gefühlt, weil ich Ideen, auch manchmal Innovationen Einfluss nehmen konnte. Übrigens schon als junger Referent in der Bundestagsfraktion. Ich hatte das große Privileg und Glück, bei den Hartz-Verhandlungen unmittelbar dabei zu sein. Damals mit Wolfgang Clement und Roland Koch, habe Dirk Niebel in diesen Verhandlungen begleitet. Und da konnte ich schon an der einen oder anderen Stelle auch als junger Mann, auch Roland Koch, auch Wolfgang Clement, das waren Politiker, die waren ansprechbar, für Ideen ansprechbar, auch für Hinweise. Übrigens auch für Gefahren, die drohten durch die Ministerialbürokratie, die da an der einen oder anderen Stelle auch versuchte, politische Absprachen zurückzudrehen oder zu negieren. Da konnte man schon Einfluss nehmen. Und wenn man diese Offenheit im System hat, dass tatsächlich Ideen aufgenommen werden und auch konstruktive Kritik wahrgenommen und aufgenommen wird, dann ist man wirksam, dann kann man etwas verändern und dann fühlt man sich wohl, das tut gut, das macht Spaß.
Also warst du eher Führungskraft als Politiker?
Ich war eigentlich alles. Ich bin geführt worden, wie klar, jeder natürlich. Jeder beginnt ja in seiner Karriere damit geführt zu werden. Ich hatte aber sehr früh auch schon sehr viel Eigenverantwortung wahrzunehmen. Ich musste eben meine eigene Kreativität auch entfalten, weil die Politiker auch erwartet haben, dass man Vorschläge macht und Ideen präsentiert. Das ist das Tolle eigentlich, wenn man in diesem politischen Apparat arbeiten darf, dass man eben auch mit sehr jungen Jahren schon Einfluss nehmen kann, Dinge auch gestalten kann. Und dann habe ich in der Tat sehr früh auch angefangen, mit Mitte 30 Apparate zu führen, erst klein als Geschäftsführer einer Landtagsfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Da hatte ich, glaube ich, so 15 Mitarbeiter. Und dann ging es halt sehr schnell in Hessen als Staatssekretär mit über 450 Mitarbeitern bis hin zum Bundesfinanzministerium.
Jetzt warst du ja zum Schluss Staatssekretär im BMF und vielleicht kann man das so sagen, du warst Verbindungskabel zwischen politischer Führung und der ministeriellen Verwaltung.
Ja.
Das hat ja sowas von, habe ich immer überlegt, ist das nicht auch eine Art von interner Beratungsrolle? Denn was konntest du allein entscheiden und wo warst du im Grunde genommen beratend? Wo warst du ratgebend tätig?
Also die Rolle als Staatssekretär, und ich war Amtschef auch des BMF, das heißt, ich war für den gesamten Personal und auch Haushalt des BMF, Einzelplan 08 zuständig. Diese Rolle muss man eigenständig wahrnehmen. Also Christian Lindner als Bundesfinanzminister, aber eigentlich jeder Minister erwartet von seinen Staatssekretären, dass die Verantwortung übernehmen. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann bist du da auf der völlig falschen Position. Das heißt, man darf den Minister nicht mit jeder Entscheidung behelligen. Mhm. Vor allen Dingen darf man sich nicht so wegducken und die Dinge wegmelden. Das ist in der Ministerbürokratie ein sehr, sehr schönes Phänomen, dass man also Entscheidungen immer nach oben eskaliert, weil man selber keine Entscheidung treffen will. Wenn man das als Staatssekretär auch macht, dann liegt am Ende alles beim Minister und dann geht der unter. Du musst wissen, ich habe im Jahr etwa über 6000 Vorlagen gezeichnet, also abgezeichnet.
Wahnsinn.
Und davon musste ich natürlich in vielen, vielen Vorgängen auch selber Entscheidungen treffen. Dazu gehört, dass man das kann, dass man ein enges Vertrauensverhältnis zum jeweiligen Minister hat, dass man weiß, wie der tickt, was der für Prioritäten setzt, was der auch an Ergebnissen haben möchte. Aber da muss man Verantwortung übernehmen. Übrigens auch in Personalentscheidungen muss man Verantwortung übernehmen. Also ich habe sehr viele Entscheidungen treffen müssen, nach bestem Wissen und Gewissen und in der Überzeugung, dass das auch zur politischen Agenda von Christian Lindner gehört. Aber ich hatte auch die Aufgabe, ihn natürlich in seiner Rolle als Bundesfinanzminister und natürlich auch als Chef eines Koalitionspartners zu beraten. Und das war auch eine sehr intensive Zeit, also die Vorbereitung auf Gespräche mit dem Bundeskanzler, Verhandlungen zum Haushalt, zu anderen Themen. Da berät man und berät man auch intensiv und auch dazu gehört eine gewisse Souveränität, denn es geht ja nicht darum, dem anderen, dem Chef in dem Fall, nach dem Munde zu reden, sondern ihn nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten, was man für richtig hält. Und das muss nicht immer das sein, was er gerne hören möchte. Diese Situation gab es auch.
Dafür braucht ein Stichwort, was ja auch schnell zur Floskel verkommt, das Stichwort Vertrauen. Du warst ja, wenn man so will, der Co-Architekt der Ampel zusammen mit Wolfgang Schmidt, SPD, Anja Heiduk von den Grünen. Die Frage ist, wie schafft man denn da tragfähige Allianzen aufzubauen? Gibt's das Vertrauen auch zum politischen, wenn ich das so sagen darf, Gegner? Oder ist das im Grunde genommen ehrlicherweise hinter den Kulissen gesagt nie möglich gewesen?
Doch, das gibt es und das hatten wir drei in der Tat auch und es gibt ja jetzt so auch die ersten Analysen schon, Untersuchungen auf wissenschaftlicher Art, die so diesen organisatorischen Aufbau, die Willensbildung in der Ampel untersucht haben und da kommen wir eigentlich immer, Anja Heiduk, Wolfgang Schmidt und ich, ganz gut weg, weil wir in der Tat ein enges und gutes Vertrauensverhältnis hatten. Das hat sich aber entwickelt. Das ist die Erfahrung, die man gemeinsam in einer solchen Position macht, dass man sich aufeinander verlassen kann, das erlebt jeden Tag viele Tests und hat auch am Ende die Voraussetzung, dass man sehr offen und klar miteinander spricht, dass man aber auch verbindlich ist, dass man am Ende auch in der eigenen Truppe dann bereit ist, auch Verabredungen, die man getroffen hat, auch zu verteidigen. Das ist die große Herausforderung. Viele treffen ja gerne Verabredungen, gehen dann in die eigene Gruppe und sagen, oh, das ist aber hier ganz umstritten. Dann gehe ich wieder zurück und sage, ich kann das leider jetzt nicht einhalten, was ich euch zugesagt habe. Das war nicht meine Art des kulturellen Umgangs. Ich habe immer versucht, wenn wir uns auf etwas geeinigt haben, das dann auch zu vertreten, andere davon zu überzeugen, dass das jetzt für die Koalition insgesamt auch der richtige Weg ist. Und das stiftet Vertrauen, aber auch eben, dass die anderen sich auch an ihre Verabredung halten. Und um es offen zu sagen, oft waren wir einfach auch Leidensgenossen, wir drei. Also wir haben uns oft einfach auch in unseren internen Runden erstmal gesagt, was für arme Schweine wir eigentlich sind.
Erstmal ein Glas Wein aufgemacht.
Nee, das nicht. Dafür war es meistens zu früh. Also am Tage Alkohol sollte man wirklich erst am späten Abend, wenn überhaupt, genießen. Aber wir haben halt schon oft gesehen, dass wir unter welchem Druck wir sind und haben versucht, eben daraus das Beste zu machen. Aber wir waren halt die Minenhunde auch ein bisschen, die über das Niemandsland springen mussten, um eben dann auch die Dinge zusammenzubinden. Es war halt schon eine sehr schwierige Situation, diese drei Jahre. Weniger, weil die Koalition vielleicht so schwierig war, das war sie auch, aber weil der äußere Druck halt so brutal war. Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, der Energiekrise, Nahostkrise, Wirtschaftskrise. Also wir hatten ja eigentlich nur Krise die ganze Zeit und in dieser Migrationskrise, ganz wesentlicher Punkt auch der Regierungszeit. Und es gab eigentlich nie den Moment, wo man das Gefühl hatte, jetzt kann man mal Luft holen, man kann mal wirklich sich auf die Dinge konzentrieren, die man verabredet hat, sondern wir waren eigentlich immer in einer Ausnahmesituation.
Jetzt die Frage, in diesen Momenten der Spannung, wie bist du denn eigentlich mit diesen inneren Spannungen umgegangen? Wie schützt man sich denn selbst in so einer Rolle? Hast du deinen Weg, Energie aufzutanken, abzuschalten gefunden? Kannst du einen Tipp geben? Ich meine, es gibt ja Menschen, die hier vielleicht auch dem Podcast zuhören, die sich ja jetzt, wenn sie das hören, wahrscheinlich bisher eher abgeschreckt fühlen und sagen, um Himmels Willen, warum will man sich denn das antun? Wo kommt man noch zur Kraft?
Also ich habe meine Kraft vor allen Dingen darin immer gefunden, dass ich versucht habe, eine gewisse Distanz zu dem zu tun, was da zu tun ist, und auch sich vor allen Dingen nicht selber zu wichtig zu nehmen. Wenn man eine gewisse innere Souveränität hat und übrigens auch den Humor dazu, die Dinge so zu betrachten, wie sie sind und auch einfach mal zu sagen, du kannst es am Ende auch nicht alleine ändern. Es müssen schon noch ein paar andere mit dazu kommen. Dann hat man eine gewisse professionelle Distanz, die einem erlaubt, nicht alles persönlich zu nehmen. Ja. Mhm. Es gibt so einen schönen Spruch bei Freunden von mir auf dem Kühlschrank, da steht drauf, lieber Gott, mach, dass ich nicht immer gleich so beleidigt bin. Ja. Das ist in der Politik auch ein gute Regel. Also man darf die Dinge nicht so persönlich nehmen, was schwierig ist, weil ja von innen wie von außen man dauernd in der Kritik steht. Die Medien kritisieren, egal was man macht, es ist immer zu viel, zu wenig, zu spät, zu früh. In der eigenen Truppe ist es auch immer alles sehr umstritten. Wenn man das alles persönlich nimmt und an sich heranlässt, dann kommt man sehr schnell in so eine Drucksituation, dass man sich unter Wasser fühlt. Und das ist ganz, ganz schlecht für die eigene Motivation. Also man muss ein bisschen Humor haben, man darf sich nicht so wichtig nehmen, man muss noch Distanz zu haben. Ganz wichtig ist ein intaktes persönliches Umfeld. Mhm. Menschen, die einen lieben und halten, egal wer man ist und was man tut. Also natürlich im Privaten ist schon gut, dass man sich gut verhält und ein ordentlicher Mensch ist, aber die einen halt nicht über die Position, die berufliche Position definieren, sondern tatsächlich über die persönliche. Und das andere ist ein gutes Team im Job. Also ich hatte immer, auch jetzt im BMF zuletzt, ein ganz tolles Büro mit ganz tollen Leuten, hoch mit motiviert.
Hast du dir selbst ausgesucht oder waren
die
schon
ich
da?
Mir, waren, die kamen alle aus dem BMF, mehr oder minder. Zwei, drei kamen auch von außen. Aber ich habe immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir eine gute Stimmung haben im Büro. Ich habe auch immer Wert drauf gelegt, dass viel gelacht wird. Also wir galten als das Staatssekretärbüro im BMF, weil die Fenster da immer offen sind und das ein Bau ist, wo man sehr nah aneinander sitzt. Da wurde immer im Haus geredet, bei denen wird ja so wahnsinnig viel gelacht. Also meine Sekretärin kam immer aus der Kantine und sagt, jetzt ist schon wieder erzählt worden, wie viel bei uns gelacht
wird. Also galt schon als verdächtig.
Die gute Laune bei uns galt schon als verdächtig. Aber mir ist das immer wichtig. Also ich kann nicht in einem Team arbeiten, wo dauernd die Welt untergeht, wo alle frustriert sind und das Gefühl, es läuft nicht. Sondern ich habe immer viel Zeit darauf verwendet und hatte auch Spaß daran, mit Leuten, die auch so eine positive Ausstrahlung haben, zusammenzuarbeiten, die auch zu motivieren, mich selbst darüber auch zu motivieren. Und wenn man das hat, also wenn man so ein persönlich intaktes, emotionales Umfeld hat und im Job auch eins, wo man immer weiß, das ist hier passiert mir nichts, hier bin ich sicher und hier kann ich mich ein Stück weit auch von den Anstrengungen und auch den Einschlägen da draußen erholen, dann ist das ein unglaublich befreiendes und sicherndes Gefühl und daraus kann man auch wieder viel Motivation ziehen.
Jetzt haben wir gerade gesprochen über, wie du in deiner Rolle zurechtgekommen bist. Team, Thema Führung, Motivation, Lachen, eine gute Stimmung erhalten. Ein anderer Teil von Führung betrifft ja die Organisation und die Organisationsarchitektur. So, und wenn ich jetzt mal der Organisationsentwickler und Coach, wie du weißt, gucke mir also auch schon Organisationen von außen an und frage mich manchmal, um es mal ganz ketzerisch auszudrücken, wir haben heute in Deutschland auch noch und in anderen Ländern ja auch, aber wir haben überwiegend in der Politik eine Organisationsarchitektur aus dem 19. Jahrhundert, Prozesse aus dem 20. Jahrhundert für Antworten im 21. Jahrhundert zu finden. Angenommen, du dürftest den Zauberstab, hier, das wäre der Zauberstab, wo würdest du diesen Stift ansetzen und was wäre dann anders?
Also ich glaube, dass deine Analyse zu großen Teilen zutreffend ist. Und wenn ich diesen Zauberstab jetzt schwingen dürfte, dann würde ich zum Beispiel diese Laufbahnen in der öffentlichen Verwaltung abschaffen. Ich würde auch Hierarchieebenen einfach abschaffen, weil es ist viel zu hierarchiegeprägt eigentlich in der öffentlichen Verwaltung und auch in den Ministerien. Ich habe im BMF eine sehr gute Erfahrung damit gemacht, dass wir angefangen haben, uns intern darüber zu unterhalten, wie möchten wir eigentlich miteinander arbeiten. Und wir haben ein Personalentwicklungskonzept dann gemeinsam gemacht und das haben wir eben als Haus gemeinsam gemacht. Also wir haben klassischen Bottom-up-Prozess gewählt, wir haben World-Cafés gemacht, wir haben Vorschläge aus dem Haus gesammelt, wir haben Diskussionsrunden gemacht und wir haben darüber ein Personalentwicklungskonzept erarbeitet, was auch insbesondere so Fragen wie Auslandsverwendung, Wichtig ist das eigentlich auch für die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter? Wie stark sollte das gefördert werden und eben auch honoriert werden, dass jemand bereit ist, mal ein halbes Jahr mindestens, aber auch mal ein Jahr oder zwei oder drei Jahre ins europäische Ausland zu gehen? Wie kriegen wir eigentlich unsere jungen Leute, die ins Haus kommen und die dann mit dieser hierarchischen Kultur konfrontiert sind, wie kriegen wir die eigentlich weiter motiviert, dass sie sich entfalten können?
Sehr gut, sehr gut.
Übrigens auch die Frage mobiles Arbeiten, wo ich zunehmend immer skeptischer geworden bin, ob wir nicht neue Wege finden müssen, wie wir noch zusammenkommen. Also es war klar erkennbar, dass durch, gerade für neue Mitarbeiter, dass die im Onboarding riesige Probleme hatten, weil die einfach in der Regel nie das ganze Team erlebt haben, weil das ganze Team halt nie zusammen in der Woche im Büro war. Und dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, sich neue Kollegen zu erarbeiten und auch Arbeitsprozesse zu verstehen, wenn eigentlich man die Arbeitsprozesse nie erlebt, wenn sie auch nicht vorgelebt werden. Ich habe zum Beispiel ein Trainee-Programm im BMF eingeführt. Wir sind das einzige Bundesministerium gewesen, was das überhaupt gemacht hat, um eben auch mal jenseits von, ich bin ja auch Jurist, aber auch jenseits von Juristen, VWLern und BWLern auch mal ganz andere Studiengänge in den höheren Dienst des BMF zu holen. Ich hoffe, das wird fortgesetzt. Das war ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt, was auch in der Personalbranche große Beachtung geführt hat, dass die Bundesverwaltung sich mal ein bisschen für, das ist ja noch nicht mal neu, sondern das sind ja schon eigentlich alte Konzepte, auch schon 20 Jahre alt, aber dass man sich einfach mal ein bisschen öffnet und dass man frischen Wind reinlässt, dass man vor allen Dingen mal die Menschen, die dort arbeiten, hört. Wie wollen die arbeiten? Was macht denen Spaß in der Arbeit? Wie kann man die Arbeit eben auch noch stärker auf die Möglichkeiten, die Kompetenzen, die Interessen, aber auch die Freude der Menschen konzentrieren. Also, dass so ein Job einfach Spaß macht. Ich habe gesagt, ich möchte eigentlich, wenn ich hier morgens ins Büro komme, ich war ja nun jeden Tag im Büro, ich hatte kein Homeoffice, aber ich möchte die Menschen, die ich erlebe, da möchte ich das Gefühl haben, die laufen mit einem Lächeln über den Rücken. Ja. Denen macht es Spaß, morgens hierher zu kommen und etwas zu machen.
Ja, sagt er mit einem Lächeln.
Genau, mit einem Lächeln. So. Und wenn ich dann jemanden erlebt habe, der mit etwas runtergezogener Miene durch die Flur, habe ich die auch angesprochen und gesagt, was, sag mir, ich bin ja Staatssekretär, was kann ich denn für Sie tun, damit Sie
die Mundwinkel
mehr
verändern.
Lächeln? Ja, so. Und das hat manche Leute völlig irritiert, das fanden die ganz merkwürdig. Andere fanden das aber gut und wir haben, glaube ich, ein bisschen auch eine gute Stimmung gehabt im BMF dadurch, dass wir einfach ein bisschen mehr miteinander gesprochen haben über das, was wir und wie wir gemeinsam arbeiten wollen.
Ja.
Das hat mir große Freude gemacht. Also auch so ein großes Haus mit über 2000 Mitarbeitern mal in so eine, also heute sagt man immer agiles Führen und Agilität in der Verwaltung, aber das sind so Lehrworte und manche sagen wieder Kampfbegriffe, aber es muss mit Leben gefüllt werden. Es muss mit wirklicher, insbesondere Kultur gefüllt werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was die öffentliche Verwaltung noch viel mehr brauchen könnte.
Dringend. Ich glaube auch, es braucht ja eins, es braucht Menschen, die sich zum Glück ja zum Teil auf den Straßen ja politisch engagieren. Ja. Ja, Bekenntnisse gegen Rechtsradikalismus, gegen Islamismus und so weiter. Es braucht aber auch ein Engagement im Sinne einer politischen Option zu sagen oder einer Karriereoption, ich werde diesen Weg mal angehen. Wenn du dir vielleicht, dieser Podcast richtet sich ja auch an Menschen, die vielleicht auch ihren beruflichen Weg neu andenken. Was braucht es denn heute? Was würdest du Menschen raten, die in die Politik gehen wollen? Welche drei Kompetenzen sollten sie mit im Gepäck haben?
Ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen, dass man ein inhaltliches Interesse hat. Also, dass man sagt, es gibt etwas, was ich ganz konkret in der Politik auch verändern möchte, ein Anliegen. Ja. Nicht Politik zu machen an sich, zu sagen, ich möchte irgendwo Macht haben und ich möchte irgendwo Dinge bestimmen. Das ist, finde ich, keine gute Motivation für Politik zu machen, sondern Politik ist ja nichts anderes als wir alle, die wir hier zusammen leben und die Regeln, mit denen wir zusammen leben wollen. Und zu sagen, da gibt eine Regel, finde ich irgendwie komisch, die finde ich, sollte man mal überprüfen. Da habe ich das Anliegen, vielleicht können wir das ein bisschen besser miteinander machen. Und dann ist man schon bei der zweiten Kompetenz. Politik ist eine Profession, wo man mit Menschen arbeitet. Also sollte man Menschen mögen. Und man sollte auch mit Menschen kommunizieren können. Es gab immer mal wieder Politiker, wo man das Gefühl hatte, die mögen weder die Menschen, noch wollen sie gerne mit ihnen sprechen.
Fällt dir einer ein?
Nein, möchte ich dazu lieber nicht sagen. Aber das sind so Dinge, übrigens, auf denen du jetzt anspielst, der mag Menschen. Also das ist nicht das Thema. Aber man muss sozusagen Spaß dran haben, mit Menschen zu arbeiten. Und das Dritte ist, und das ist unglaublich wichtig, man muss ein hohes Maß, wie übrigens aber in allen Führungspositionen, ein hohes Maß an Frustrationstoleranz. Mhm. Wenn man beim ersten Rückschlag schon alles fallen lässt und sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich habe jetzt einen flammenden Appell gehalten für mein Thema, ich habe sogar das vor Menschen gehalten, die ich überzeugen will, und dann kommt nicht gleich ein begeistertes Hurra, wir machen das so, wie du das sagst, zurück, dann darf man nicht aufgeben, sondern dann muss man weitermachen. Also Frustrationstoleranz zu wissen, man muss solche Dinge auch sehr lange durchhalten. Es dauert manchmal ewig, um Menschen von etwas Neuem zu überzeugen. Und trotzdem ist es richtig, immer und immer wieder für die gleiche Sache einzustehen. Übrigens, ich finde, wir demonstrieren in Deutschland viel zu viel gegen Dinge.
Ja,
wir sollten mehr für etwas demonstrieren. Und das ist, glaube ich, das, was man in der Politik, also man, wie gesagt, man braucht ein Anliegen, man muss für etwas brennen. Mhm. Man sollte Menschen mögen und mit Menschen arbeiten wollen, und man darf sich nicht vom ersten Rückschlag entmutigen lassen. Wenn man diese drei Tugenden hat, dann kann man in der Politik ganz weit kommen.
Reflexionsfrage. Ja, ich greife einfach mal die drei Tipps von Steffen Sebisch hier auf. Das sind ja Tipps, die nicht nur für angehende Politikerinnen und Politiker interessant wären. Fragt euch selber doch einmal. Erstens, wofür brennt ihr? Was wollt ihr in eurem Job inhaltlich bewegen oder noch erreichen? Zweitens, wie kommuniziert ihr mit anderen oder wie kommuniziert ihr eure Ideen? Wie geht ihr auf andere zu und vielleicht mit ihnen um? Und drittens, Frustrationstoleranz. Wie geht ihr denn mit Rückschlägen um? Was oder wer hilft euch, wenn es mal nicht gut gelaufen ist? Und lernt ihr aus dem, was mal nicht geglückt ist? Oder was würde euch helfen? Ein paar Fragen zum Mitnehmen aus diesem Gespräch. Du bist jetzt selber in einer Situation, da ist Ungeplantes passiert. Du bist ja jetzt mit Mitte 50 in den einstweiligen Ruhestand, wie das im Beamtendeutsch heißt, versetzt worden. Das klingt jetzt fast nach einer Zwangspause, ja, für jemanden, der locker noch ein paar Jahrzehnte an Wirksamkeit vor sich hat. Was fängst du denn mit deiner neuen Freiheit jetzt an?
Ja, also diese neue Freiheit ist einerseits natürlich jetzt erstmal etwas fremd gewesen, weil man plötzlich von einem 16-Stunden-Tag, es war wirklich 16-Stunden-Tage plus Wochenende, plötzlich gar nichts mehr zu tun hat. Das ist so ein bisschen wie bei Loriot.
Papa Anterportas.
Papa Anterportas.
Und nach dem Motto,
Familie sagt so, was machst du denn hier? Ja, ich wohne doch hier, aber doch nicht unter der Woche. Also das ist schon immer so ein bisschen der Punkt. Mhm. Ich habe das jetzt aber zum zweiten Mal, ja, diese Zwangspause. Ich war ja schon mal als Staatssekretär in Hessen tätig und war da schon mal in der Zwangspause. Ich habe Gott sei Dank viele Interessen. Ich mache jetzt endlich mal wieder Dinge, die ich lange nicht machen konnte. Ich segel wieder mehr. Ich lese mit großer Begeisterung. Das habe ich auch die ganze Zeit immer gemacht. Ich habe mich immer gezwungen, abends, noch egal wie spät es war, nochmal eine halbe Stunde etwas zu lesen, was mich auch so ein bisschen nochmal in die Reflexion gebracht hat zu dem, was ich den ganzen Tag getan habe.
Was hast du dann gelesen? Jetzt bin ich neugierig.
Du, das waren manchmal ganz verrückte Sachen. Also ich habe zum Beispiel das Tagebuch des Chefs des Militärkabinetts von Kaiser Wilhelm II. Im Ersten Weltkrieg gelesen, weil das eine einzige Bilanz über die vielen Fehler, die das Oberkommando damals im Ersten Weltkrieg, das deutsche Oberkommando, gemacht hat, und es eigentlich nur darum geht, wie frustrierend das alles ist, weil nichts funktioniert und die alle nicht miteinander klarkamen und so. Das fand ich hochinteressant, weil das in der Ampel immer so war, aber man sehen konnte, man ist nicht der Erste, der Probleme hat, wenn man etwas verändern will. Mhm. Ja, oder es ist jetzt natürlich in dem Fall eine ganz andere Situation noch gewesen im Krieg. Aber dass man natürlich immer auf solchen herausfordernden Positionen verstehen muss, dass, wenn etwas gut läuft, das ist eher die Ausnahme von der Regel. Mhm. Nichts läuft eigentlich von alleine gut. Für alles muss man sich engagieren, muss man sich auch manchmal quälen, muss man die Dinge auch voranbringen, man muss immer dranbleiben. Und dieses nicht selbstverständlich ist, das für politische Entscheidungsträger, das fand ich immer ganz interessant, sowas dann nochmal so als Abstand zu lesen. Nein, jetzt mache ich einfach die Dinge, die ich schon immer gerne machen wollte, und das macht auch eine große Freude, und da wird man mal sehen, was noch kommt.
Literaturtipp. zum Abschluss des Podcasts vielleicht zwei Dinge. Einmal würde ich gerne nochmal einen Buchtipp von dir. Du hattest gerade eins schon erwähnt. Das ist vielleicht nicht für alle interessant.
Nein.
Erste Weg. hast du einen anderen Tipp mitgebracht?
Ja, ich finde das Buch von Dan Jones, das ist ein englischer Historiker, Mächte und Throne. Das ist im Prinzip, der Untertitel heißt Eine neue Geschichte des Mittelalters. Das ist so eine Zeit, von der wir ja gar nicht so viel wissen und die immer auch so ein bisschen unterbeleuchtet ist, aber auch die beginnende Renaissance in Italien, dann in Europa und so weiter, die geistesgeschichtlichen Wurzeln, die wir auch im Mittelalter haben, aber natürlich auch die Machtpolitik, die damals in Europa eine ganz große Rolle gespielt hat. Vieles von dem, was wir heute noch an politischen Konflikten haben, nimmt auch dort seinen Ausgang. Also lohnt sich zu lesen, weil es vor allen Dingen, wenn man das Bild von Dan Jones sieht, das ist kein typischer Historiker, also hat ordentliche Tattoos auf dem Arm und so, ist aber und ist ein Rock'n'Roller, glaube ich, eher, aber so schreibt er auch ein bisschen. Also es ist unglaublich kurzweilig geschriebenes Buch, was auch Menschen lesen können, die sich nicht unbedingt für Geschichte interessieren.
Sehr gut. Stelle ich in die Shownotes mal als Empfehlung rein. Und ganz zum Schluss einfach eine kleine Schnellrubrik.
Gerne.
Mal spontan mit einem Augenzwinkern. Du kennst das auch nach Heinrich Heines Sentenz, denke ich an Deutschland in der Nacht. Ein bisschen abgewandelt. Denke ich, Steffen, aus deiner Sicht, denke ich an meine Familie in den letzten 10 Jahren, dann
haben die eine ganze Menge mitgemacht. Und sind jetzt auch ganz schön glücklich, dass es mal anders ist.
Denke ich an Christian Lindner?
Denke ich an einen Menschen, den ich unglaublich mag und schätze, weil er ist ganz anders, wenn man ihn erlebt, als er oft öffentlich dargestellt wird. Ein sensibler, freundlicher, großzügiger Mensch. Und ich wünsche ihm unglaublich viel Glück und Freude jetzt, weil er hat sehr, sehr viel ungerechterweise immer wieder in seinen Ämtern einstecken müssen. Und er ist wirklich eine coole Socke.
Und schließlich denke ich an Segeln dann?
Dann lernt man dort viel Demut, weil man ist Wind und Welle ausgeliefert und übrigens auch dem eigenen Unvermögen, die Dinge so perfekt zu betreiben, wie man es eigentlich möchte. Also man wird sehr schnell immer an seine Grenzen geführt, ist für die eigene Position in der Politik ein sehr gutes Hobby, weil es eben Demut, Vorsicht, aber auch Freude an der Herausforderung vermittelt.
Navigieren ins Ungewisse teilweise, was nicht nur in der Politik überhaupt.
Sollte man im Segeln vermeiden, navigieren ins Ungewisse, das kann sehr schnell schiefgehen und wird dann auch sehr schnell sehr existenziell. Aber genau dieses Navigieren ins Gewisse, sein Ziel zu kennen, den richtigen Kurs zu stecken, die Mannschaft zu motivieren und mitzunehmen und Herausforderungen zu bestehen, das lernt man alles beim Segeln und das muss man in der Politik eigentlich genauso machen.
Steffen, vielen Dank für dieses Gespräch. Schön, dass du da warst.
Herzlichen Dank, Kai.
Heute war ich auf Visite mit dem ehemaligen Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Steffen Sebisch. Wir sprachen über Ampel, Allianzen und Ausstieg, was Führung in der Politik wirklich heißt. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann.